Ein herzliches Willkommen hier aus dem Leaders Club, deinem Podcast, wenn es um das Thema Mitarbeiterführung und Leadership in Gastronomie und Hotellerie geht. Mein Name ist Stefan Endres und jede Woche begrüße ich hier einen spannenden Gast aus der Branche, der uns ja über seine Erfahrungen zum Thema Mitarbeiterführung und Leadership etwas erzählen wird und uns seine Erfahrungen teilen wird. Und das ist diese Woche und da habe ich mich sehr darauf gefreut, auf die Jenny Salchenegger, Gastrokind und Gastronomin aus Leidenschaft. Servus Jenny, hoffe dir geht's gut.
Hallo, grüß dich, lieber Stefan. Hallo, grüß euch, liebe Zuhörer von Stefans Podcast. Vielen Dank, dass du mich zu dir eingeladen hast. Es ist mir eine große Ehre, meine Ansichten teilen zu dürfen. Wie schon gesagt, ich bin die Jennifer Salchenegger. Ich bin eine gebürtige Salzburgerin, bin dort wirklich auf der Alm, bereits in einem Gastronomiebetrieb und dann später auch in einem Hotel aufgewachsen. Also mir wurde es wirklich in die Wiege gelegt. Ich bin dann eben nach meiner Schulbildung in die Tourismusschule Bad Gleichenberg gegangen, obwohl mir meine Eltern eine andere Branche angeboten hätten. Dann habe ich mir gedacht, nein, in der Gastronomie essen und trinken gehen die Leute immer, bin ich sicher gut aufgehoben. Bin dann aber, weil wir mit 12 nach Wien gezogen sind, das kam etwas sehr plötzlich für mich, bin ich dann in Salzburg, habe ich die Schule fertig gemacht, bin mit 12 schon Wien-Salzburg gependelt, war 9 Jahre im Internat und bin dann mit meiner Cousine in die Tourismusschule Bad Gleichenberg in der Steiermark gegangen, weil dort meine Eltern schon waren und meine Eltern schon sehr große Vorbilder immer für mich waren und habe dann dort auch jeden Sommer Praxis machen müssen. Da war ich dann bereits im ersten Jahr in der Küche in Wien im Restaurant Eckel, wo ich wirklich viel gelernt habe. Dann war ich schon bei den Obauers, das mich sehr geprägt hat. Also da haben sie gerade die 4. Haube gekriegt. Das war knallhart. Aber es war wirklich eine tolle Schule. Ich habe dort so viel fürs Leben mitgenommen. Bin dann mit 17 zum ersten Mal, weil ich bereits damals Fernweh hatte, nach Zermatt in die Schweiz gegangen. Im Jahr darauf, weil ich Französisch lernen wollte, nach Verbier in die französische Schweiz. Habe damit ein Maturafach weniger gehabt, weil ich perfekt Französisch gesprochen habe. Und als das Fernweh dann unbesiegbar war, bin ich dann nach der Schule nach Amerika, nach Sun Valley, Idaho, als dort mein Visum. Habe dort als Rezeptionistin und Concierge gearbeitet und halt wirklich the time of my life gehabt. Als ich dann aus Amerika zurückkam, wollte ich eigentlich nur wieder rüber. Und Bekannte haben mir dann vorgeschlagen, ich soll doch nach Schloss Fuschl. Die haben auch in der Raphael-Gruppe ein Hotel in Amerika und vielleicht habe ich da dann meinen Fuß in der Tür. Dann bin ich nach Schloss Fuschl in der Hoffnung, dass ich da eigentlich dann wieder weg kann, weil das Fernweh war nach wie vor sehr, sehr groß. Und dann bin ich aber 3 Jahre in Schloss Fuschl picken geblieben, weil es einfach so großartig war. Ich war dort die rechte Hand vom Direktor, habe eben als Direktionsassistentin angefangen und habe dann die Pressearbeit bekommen. Habe dann auch eine Romy-Schneider-Ausstellung organisiert, wo wir dann sogar, das hat eine Dynamik angenommen, sondergleichen. Wir haben dann unveröffentlichte Babyfotos für die Ausstellung bekommen. Und selbst heute ist noch im Schloss Fuschl ein großer Teil meiner damals organisierten Ausstellung vorhanden. Und das macht mich natürlich unheimlich stolz. Habe da auch 3 Managementwechsel mitbekommen, also einfach auch ein Bewusstsein bekommen, was bedeutet Corporate Identity, wie wichtig ist auch die Brandsprache, wie sind Strukturen einfach auch zu erschlanken oder zu aufzublasen. Also ja, und als ich dann 24 war und dann doch irgendwie mich wieder der Hunger auf Neues gepackt hat, hat die Mama gesagt, und auch natürlich auch eine gewisse Entwicklungsbereitschaft da gewesen ist, hat meine Mama gesagt, dann, wenn du für dich selber arbeiten willst, dann kommst du heim. Und dann habe ich, als ich 24 war, im Schloss Fuschl gekündigt, habe aber unter vielen Tränen dann dreimal verlängert. Dann hat sie gesagt, Jenny, machen Sie mir die Eröffnung vom Jagdhof noch. Ja, mache ich noch. Also ich habe dann, es hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich das Herz gehabt habe, zu gehen. Und natürlich war es auch nicht jetzt der fixe Job, zu Hause einzusteigen, ist ja trotzdem ein bisschen flexibel. Und ich habe dann damals das ehemalige Restaurant Dubrovnik von meinen Eltern übernommen. Ein sehr in die Jahre gekommenes Konzept trotzdem, und war aber ganz neu renoviert, aber es war kein leichtes Pflaster. Es war auch eine Zeitenwende, in die ich da damals geraten bin, und da durfte ich damals dann schon sehr viel lernen. Und natürlich auch als sehr junge Frau, die noch einmal ein Batzen jünger ausschaut, war es dann schon, und mit Mitarbeitern, die teilweise schon 30, 40 Jahre dabei waren, habe ich mich da schon durchbeißen müssen. Einem Küchenchef, der gesungen hat, Männer an die Macht und lauter so Sachen. Also es gibt sehr wenig, das ich nicht kenne. Ja. Und
wow.
Ja, wir haben dieses Lokal dann 2012, nachdem ich es 11 Jahre gemacht habe, da habe ich dann mein erstes Kind bekommen, natürlich auch mit dem Baby in der Babytrage serviert und halt bis zum Schluss gearbeitet. Das ist halt in der Gastro halt so ein kein leichtes, natürlich Familie und alles unter einen Hut zu bringen. Und es wurde dann halt trotzdem der Ruf nach, der Wunsch nach Veränderung und nach etwas anderes zu machen, halt dann doch immer größer. Und damals habe ich dann meinen Mann kennengelernt, den wir in die Gastronomie umgepolt haben und was meine Familie sehr glücklich gemacht hat und natürlich auch mich. Und der hat dann, als mein Vater 2008 die Bettelalm eröffnet hat mit ein paar jungen Partnern, sehr bald auch in der Bettelalm begonnen. Wir haben damals auch noch das Bermuda-Bräu gehabt und auch schon das Gragra gehabt. Und da, das habe ich vielleicht vergessen zu erzählen, wir haben 1986 eben das Dubrovnik gekauft, als wir noch in Salzburg waren, weil meine Eltern halt sehr, selbst mit Anfang 20 sich schon selbstständig gemacht haben und halt in Wien Geld verdienen wollten, dass sie ins Hotel investieren können, weil der Winter hat halt auch damals nur 4 Monate gehabt, 5 Monate und das Jahr 12, und so wollten sie das Hotel ursprünglich auf einen Tennisplatz erweitern und um ein Schwimmbad erweitern und haben damals eben ein zweites Standbein in Wien gesucht und sich mit dem Dubrovnik das damals ermöglicht eben, und das war halt im 86er Jahr halt ein Wahnsinn, ja, da wurden die Kellner vor der Tür geschmiert, dass die Leute einen Tisch kriegen. Also es war wirklich, wirklich cool und schräg und ja. Und 88 haben wir dann das Kra-Kra gekauft vom Sepp Fischer. Und da kam eh ziemlich bald drauf der Bettelstudent dazu, den lange mein Onkel gemacht hat. Und 1998, als ich nach Amerika ging, dann das Bermuda-Bräu. Von 1990 bis 2000 hatten meine Eltern auch das Ofenloch betrieben. Dann gehörte über eine kurze Zeit auch noch das Casablanca dazu, das Bieramt dazu. Ja, halt so ein paar Lokale, die jetzt nicht so lange in der Familie waren. Mein Vater hat immer gesagt, entweder du bist Unternehmer oder Unterlasser, und hat halt immer auch irgendwelche Geschäftel aufgerissen, auf gut Deutsch. Und ja, und wir haben dann 2012 eben das Dubrovnik verkauft, und dann habe ich eigentlich nach einem Frühstückslokal gesucht und mir sehr, sehr viele Betriebe angeschaut. Und mein Vater hatte eigentlich, weil meine Eltern sind geschieden, aber verstehen sich beruflich noch sehr gut, aber waren dann natürlich auch von den Betrieben her getrennt. Ich war auch immer ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war eben mit dem Dubrovnik damals noch in Mamas System involviert. Wir haben auch eben 2020 von ihr das Kra-Kra übernommen. Und der Papa hat eben mit seinen damaligen Partnern Bettelstudent und die Bettelalm gehabt. Und es hat sich dann nicht erübrigt, dass seine Partner, dass er in Pension gehen kann, das jetzt weiter übernehmen. Und es gab auch damals schon die Bettelalm am Lugeck, und die hatten auch am Hauptbahnhof ein neues Projekt. Und so hatte ich eigentlich so nebenbei einmal gesagt, na ja, dann kaufe ich mich halt in die Bettelalm ein. Das war eigentlich wirklich nur so dahingesagt, weil mein Mann hatte ja damals schon dort gearbeitet und so. So bin ich dann eigentlich ganz spontan im Kinderwagen mein Kinderl geschoben zu diesem Unternehmen, dann in dieses Unternehmen auch reingerutscht. 2015, da habe ich dann gerade mein zweites Kind gekriegt gehabt. Der war noch sehr, sehr klein. Also das war schon auch ein ziemlicher Spagat. Und ja, und der Bettelstudent, Bettelalm und das Zwischenlokal war damals noch der Bettelwirt. Das war halt schon auch ein bisschen eine Herausforderung. Unsere ehemaligen Partner haben dann auch ein sehr großes Kernteam, mit denen sie eng und gut gearbeitet haben, mitgenommen damals. Es waren aber dennoch 18 an der Zahl und wir waren damals halt wirklich vor einer ziemlichen Herausforderung. Und ja, ich musste mir dann halt schon in sehr kurzer Zeit gemeinsam mit meinem Mann ein neues Team aufbauen. Und ja, da kommen wir dann eh eigentlich schon zum Thema mit eben Konzepte, die einfach auch nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Das, was sich früher in 20 Jahren verändert hat, verändert sich meiner Meinung nach heute in 5. Und so haben wir uns halt wieder neu aufgestellt und dem Ganzen halt wieder so unsere Handschrift übertragen, wie das halt so ist. Aber natürlich in sehr behutsamer Bedacht, dass wir den Betrieb nicht das Herz rausreißen, dass wir einfach auch die Arbeit, die der eben ehemaligen Partner auch weitertragen, sei es mein Onkel, sei es die Jungen, wie mein Papa auch immer gesagt hat, weil das, was es war, halt ja auch wirklich ein ganz großartiger Betrieb war. Ja, und wir haben den Bettelstudent und wir haben dann 2018, 2019 mit diesem Mittellokal haben wir es sehr schwierig gehabt, weil das einfach vom Standort her schwierig war, vom Konzept her schwierig war und durch diese Mächte Bettelalm und Bettelstudent war es halt schon schwierig, auch dafür ein Lokal hier auch Fuß zu fassen und haben dann, wie der Bartrend recht groß geworden ist, 2016, 17 das Mundart gemacht. Das hat aber leider gar nicht funktioniert, also auch diese Erfahrungen durften wir machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir uns halt neu erfinden, neu denken. Und wir haben auch immer wieder mit Coaches und Betriebsberatern gearbeitet und hier auch anfangs mit der Netzwerkgruppe, mit Edi Altendorfer, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und dann später mit Pierre Nierhaus, der einer der bedeutendsten, meiner Meinung nach, Trendberater Deutschlands ist. Und mit ihm zusammen haben wir dann die Taco-Tante entwickelt, 2018, 2019. Und zusammen auch mit dem Atelier Karasinski. Und das war halt auch wirklich ein ganz, ganz großes Learning, weil halt heutzutage geht man immer nur was essen. Also die Menschen müssen einen Ort auch fühlen und spüren. Und es gehört so viel mehr dazu als ein gutes Essen oder ein liebes Personal. Ja. Das natürlich auch der Winning Factor ist aber trotzdem. Ja, und wir haben dann kam Corona. Wir haben dann 2020 von meiner Mama das Kragra übernommen, einen Monat vor dem Lockdown. Juhu. Und das dann eh auch renoviert, zu unserem Way of Work quasi hinzugeschlossen, weil ein Standpunkt darf halt nicht das sein, worauf man ständig stehen bleibt. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, wie man so schön sagt. Das ist halt schon so unsere handfeste Devise. Und wir haben dann, weil es uns dann trotzdem vier Betriebe irrsinnig viel gewesen ist, zu zweit, also mein Mann und ich und meine rechte Hand, und wir einfach auch die Betriebe nicht so führen konnten, wie es unser Ansatz ist, haben dann trotzdem auch die Fühler ausgestreckt, weil wir langfristig uns doch auch immer wieder ein bisschen verändern wollen und man auch Lust hat, mal etwas Neues zu machen. Und so hat sich's ergeben, dass wir vergangenes Jahr Bettelstudent und Taco-Tante verkaufen konnten und konzentrieren uns jetzt einmal auf die Bettelalm und das Gragra und ja, gehen jetzt einmal in uns und tun jetzt so ein bisschen auch überlegen, was wir halt jetzt dann schon wieder als nächste Schandtaten angehen werden.
Wow. Also unglaubliche Lebenserfahrung, wahrscheinlich nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Unternehmerkind. Das ist ja auch ein eigenes Thema vielleicht.
Ja, ja, ja.
Kenne ich privat. Also meine Großmutter hat den Melker Stiftskeller gehabt, so bis Mitte der 80er Jahre. Das waren so, was ich, Geschichten von ihr früher. Ich kenne das nur als kleiner Bub noch. Mein Vater war auch Unternehmer bis zur Pension. Also von daher, auch das ist sicher ein eigenes, eine eigene Welt. Damit voranzukommen auch mit dem guten Wind im Hintergrund. Und aber die, also quasi als Unternehmerin, aber sicher auch als wahnsinnig viel Erfahrung, die du da gesammelt hast schon. Und was ich da vielleicht nur so als meine Wahrnehmung dazu ist, eigentlich unglaublich, wie viel Energie ihr dann trotzdem wieder neue Konzepte habt, wie ihr da trotzdem offen bleibt für Weiterentwicklung, wie du selber sagst, das stehen bleiben geht nicht, also entweder es geht weiter oder man, ja, ist ein Rückschritt, wenn es nicht vorwärts geht. Auch das Thema Konzepte, dass man oder dass ihr da Richtung Konzepte denkt, nichts dem Zufall unter Anführungszeichen überlässt, so quasi. Wie siehst du da aktuell die Lage in der Gastronomie? Also wo geht da die Reise hin mit diesen, aus dieser Perspektive vielleicht gesehen?
Ja, ich finde, ich habe mich ja ganz extrem und eingehend mit Trends befasst in den vergangenen Jahren, eben auch in der Überlegung, was macht man mit diesem Mittellokal, was kann man da machen, wenn man einfach auch, wie sind die Gegebenheiten, wenn man wenig Budget hat, wenn man schon mal wirklich viel Geld versenkt hat, aus wenig viel zu machen, Stichwort Guerilla-Marketing, also da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber da muss man sich halt schon auch wirklich auch Entscheidungen finden und Lösungen finden, kostet ganz, ganz viel Zeit. Man muss halt einmal einen riesen Pool an Wissen anhäufen, bis man dann wirklich auch einen Weg findet. Ja. Und ja, die aktuelle Lage der Gastronomie, wo geht die Reise hin? Es gibt halt so viel Gastronomie. Das, was es, wie wir nach Wien gekommen sind, das ist so viel geworden und so unterschiedlich geworden. Und so facettenreich geworden. Und das ist einfach alles auf einem Level explodiert, das einem schwindlig wird, ja. Also egal auf welchem Sektor. Und ich glaube, dass sich die Menschen schon auch, dass man einfach in diesem Überangebot sich nach ganz einfachen Dingen auch wieder sehnt. Was man aber auch an den Trends wieder sieht, weil was ich schon finde, es sind sehr viele Monokonzepte entstanden in den letzten Jahren, sprich, da ist das eben das Taco-Konzept, da ist das Pizza-Konzept, da ist das Burger-Konzept, da ist das Brot-Konzept, also diese Dinge sieht man doch recht häufig. Aber ich glaube auch, dass der Wunsch und ich glaube, dass den Leuten nach Corona das Kochen teilweise auch wieder am Geist gegangen ist, dass die Menschen sich schon auch so nach diesem dritten Ort sehnen. Dieser erste Ort ist doch dann das Zuhause, der zweite Ort ist die Arbeit und der dritte Ort ist der Wirt. Ja. Und ich denke, dass das den Menschen, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, essen und trinken gehen die Leute immer. Der Mensch ist ein Rudeltier, die Menschen suchen sich und brauchen sich. Also, aber es gibt natürlich auch sehr viele schwarze Schafe in der Gastronomie und wie man eben auch, es hat auch, glaube ich, sich eine Auslese aufgetan und das ist auch gut so. Also nur die halt einfach auch gut zu ihren Mitarbeitern sind und achtsam mit Essen und Trinken umgehen. Also es ist generell, glaube ich, auch mehr Achtsamkeit entstanden. Und wow, wo die Reise hingeht, meine Güte, das traue ich mir gar nicht zu sagen, weil wie gesagt, das, was die Friederin für 15 Jahre lang gegolten hat, gilt jetzt für, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahre. Aber ich glaube trotzdem, dass die Reise zurück dahin geht, dass weniger wieder mehr ist. Ja. Dass die Leute schon auch Und ich glaube schon, dass die ganze Welt auch mit einer gewissen Zeitgeist-Energie verbunden ist und dass das einfach auch gewisse Strömungen und Bewusstseinsbildung befeuert. Ne?
Mhm.
Ja.
Okay.
Ist nicht alles
wow.
schlecht, was kommt und was neu ist.
Ja. Weil du hast ja auch vorher erzählt von deiner ersten Zeitenwende, glaube ich, ist wahrscheinlich so um die 2000 herum. Gab es ja
2008.
Auch aus meiner Wahrnehmung.
Ja, 2008 war für uns ganz arg mit dieser. Und ich habe das, glaube ich, erst, weil manchmal hätte ich mir schon gedacht, hätte ich was studiert, hätte ich was Gescheites gelernt. weil einem bei vielen Belangen dann doch die Theorie fehlt und viel, oder ist es auch das Alte, ich weiß es nicht, wo man dann einfach. Das habe ich erst sehr viel später gecheckt, was da überhaupt passiert ist, dass diese Incentifiers aufgehört haben. Ich war so jung auch, dass ich mich mit Politik und mit dergleichen noch nicht so befasst habe. Und jetzt rückblickend verstehe ich schon, was da damals passiert ist, eben dass viele Geschäftsessen plötzlich aufgehört haben, dass da einfach ganze Sparten aufgehört haben und weggebrochen sind. Gerade bei uns waren viele Banken rundum. Das lässt einen dann im Nachhinein schon sehr viel verstehen, ja.
Und die Zeitenwende, die jetzt stattfindet, ist quasi eine, also eine eher
multiple,
Professionalisierung, quasi.
Ich glaube, dass es eine multiple ist.
Mhm.
Weil zum einen, wie gesagt, sind ja alle gezwungen, viel mehr auch achtsam zu sein, dadurch, dass die Preise überall so explodieren mit Strom, mit Nahrung. Also ich glaube, dass wir auch gezwungen werden, unser Verhalten und unseren Konsum zu überdenken. Ja, was
okay.
ja auch schlecht ist. Ja,
ja also ich
also
finde
es schlecht oder was Gutes, es ist halt, ja, und es hilft ja auch nicht. Wir sind Menschen, wir haben uns über die Jahrtausende angepasst, wenn man es auf einen Zeitenradius betrachtet, sind wir ja nur ganz kleine Würmchen da.
Ja, das Arge ist ja, dass ich glaube, die Gastronomie, auch Hotellerie, Tourismus generell ist halt extrem sensibel für Menschen generell. Also die Lust am Reisen, die Lust am Zusammensitzen und für mich ist auch ordentlich auf den Putz zu hauen, das ist halt immer sehr stimmungsabhängig und erwartungsabhängig.
Ja.
Wahrscheinlich gibt es wenig Branchen, die so, weil also ich denke, ein Friseur oder ein, ich kann nicht schlechte Beispiele nennen, aber ich denke mal, in der Gastronomie ist es halt wirklich so feinfühlig, auch vom Gast her, zu sagen, ja, passt super, jetzt gehen wir raus und holla da roh, oder das genaue Gegenteil und das ist vielleicht oft die Gratwanderung halt extrem schmal, dass der Gast oder auch die Gesellschaft das Gefühl hat, Herr, super, wir können leben. Oder wir ziehen uns wieder eher zurück und sparen oder trauen uns da nicht mehr so viel zu. Ist arg, dass man da, also wie lebendig man als Unternehmer bleiben muss, um damit umzugehen.
Ja, das stimmt schon. Es sind halt auch sehr viele, also ich muss auch, wenn ich oft irgendwo mich entschuldige, es brennt halt immer irgendwo länger. Und da, wo es um Hexen drängt, da geht man halt löschen. Ne?
Ja.
Aber das macht es auch so schön, weil du bist Architekt, du bist Feuerlöscher, du bist Kummerkasten, du bist Entertainer und du bist so reich im Herzen, wenn du in diesem Business bist. Weißt, es ist so ein schöner Beruf. Also ich sage das auch oft zu meinen Mitarbeitern. Du brauchst kein Fitnessstudio, weil du hast Kilometer auf der Uhr, die es um die kein anderer hat. Man hat mit dem guten Essen zu tun. Oder auch, wenn Menschen bei uns in der Alm beginnen, ich sage, du hast die Hosen oder die Jungs, du hast Furtgehen, du hast Trinkgeld und du hast das alles in einem Paket. Es ist halt immer so eine Frage der Einstellung. Ja.
Mega. Darf ich fragen, oder vielleicht hat sich die Frage eh schon ergeben aus den vorherigen Antworten von dir, der Faktor Mensch in unserer Branche, aus deiner Sicht, wie ausschlaggebend oder wie sehr beeinflusst es?
Das Wichtigste. Also was ich Es ist für mich das Allerwichtigste. Meine Mitarbeiter sind mir das Allerwichtigste, weil ohne die und ich habe mein jetziger Küchenchef im Gragra, nur ein Beispiel, begleitet mich seit 20 Jahren circa. Der hat als Abwäscher bei mir im Dubrovnik damals angefangen, den habe ich überall mitgehabt und wie ich mal kurzsichtig in der Gastro war, habe ich ihn an meine Familie verborgt und habe gesagt, ich kriege ihn wieder, wenn ich ihn wieder will. Unser Bachelorstudent-Küchenchef, der Peter Rosenberger, ist für mich auch einer meiner wichtigsten Mentoren auch. Bei dem habe ich mit 14 schon Schwammerl putzt im Ofenloch. Und der ist letztes Jahr in Pension gegangen. Und ich habe ihn aber jetzt, als wir es gerade übernommen haben, dann aus der Pension zurückgeholt. Und er hilft uns jetzt noch ein paar Stunden beim Speisekartenschreiben und auch das junge Team im Gra jetzt da auch so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Und das ist halt lustig und schön und es ist trotzdem halt auch eine gewisse Struktur und halt er ist halt unser Stein in der, unser Fels in der Brandung. Ja, und es ist halt auch, ich habe das vom Pionierhaus gelernt, das ist seine Philosophie. Ich habe auch kann auch seine Bücher Reich in der Gastronomie und echt freundlich wirklich hier auch an diesem Punkt sehr empfehlen. Und er hat immer gesagt, schau, wenn du auch auf Safari fährst, dann gibt es die Big Five, die du sehen willst, Löwe, Nashorn. Und so gibt es auch bei Mitarbeitern die Bad Five und dann das halten wir uns schon sehr streng. Das heißt, die Bad Five sind 5 schlechte Eigenschaften, die halt einfach nicht gehen für ein Team. Das sind unzuverlässige Menschen, illoyale Menschen, Nehmer, die nicht geben. Ich brauche da frei und da kannst du halt einspringen, das ist ja grand. Nein, ich kann nicht. Mittelmäßigen und die mit chronisch negativer Energie. Wenn es dir anzipfst, dann bitte bleib uns fern. Und wenn es wo Probleme gibt, dann hinterfragen wir einfach auch schon wieder diese Grundsätze. Und daraus ergibt sich halt auch eine sehr logische Schlussfolgerung. Und so gut wir auch zu unseren Leuten sind, und für uns ist auch der kleinste Abwäscher mit demselben Respekt zu behandeln wie auch der Küchenchef oder wir selbst auch und wir uns selbst auch. Aber wenn ein Mensch unsere Werte verletzt, dann gehört er nicht zu uns. Und da habe ich schon knallharte Entscheidungen getroffen. Sprich, wirklich langjährigste Mitarbeiter, wo man sich einfach auch sehr schwer getan hat, diese Entscheidung zu fällen. Da bin ich dann wirklich schon auch hart, weil ich einfach auch finde, dass es verdienen einfach alle die gleiche Gerechtigkeit. Ne?
Ja. Da gibt's den Satz, den ich wertvoll finde, und zwar, jeder Mensch hat sich eine gute Führungskraft verdient. Also,
ja.
Beziehungsweise umgekehrt, kein Mensch hat sich eine schlechte Führungskraft verdient, auf Dauer zumindest.
Genau.
Und das mit den Geben und Nehmen, das ist natürlich auch das, ich finde, Gastgeber, oder? Wahrscheinlich seid ihr, oder wahrscheinlich, sondern man ist der Gastgeber. Das Thema Geben ist ja ein wichtiger Faktor.
Ja, und es ist einfach, wenn Mitarbeiter sich vorstellen, sage ich auch immer, wohin ist die wichtigste Voraussetzung? Wenn du willst, dann passt es, dann kannst du das und dann kriegen wir das hin. Und ich bin auch kein Freund davon, alles zu, also es ist ja heutzutage, wird ja alles super optimiert und wir kennen das eh, glaube ich, alle von uns selbst, alles zu zerdenken und zu zerreden und zu zerdefinieren, da wird man nur wookie. Da könnte man ja nur mit Definitionen und Konzepten und was es ist, seine Zeit verschwenden. Man darf die Dinge auch nicht zu zerreden und zu denken.
Am Schluss bleibt immer noch der erste Schritt oder der nächste Schritt zu machen.
Genau. Und was wir schon machen, ist, dass wir auch Schulungen machen und einfach auch Bewusstseinsbildung machen. Und wir haben jetzt gerade auch erst 4 mit Dietmar Buchhäusl, der Entwicklungsschmiede, 4 ganz großartige Seminarreihe gehabt zum Thema Werte, wo die Mitarbeiter und das Team ihre eigenen Werte eben entwickelt hat. Das ist mir schon wichtig, weil um sich der Dinge bewusst zu sein, muss man sie sich auch bewusst machen. Also hinhören und man sieht, also wenn einer schief gewickelt ist, dann sehe ich das. Und der beste Bauer, der beste Dünger sind natürlich im Bauer seine Augen. Und man muss einfach, deswegen haben wir auch 2 unserer 4 Betriebe abgegeben, weil wir einfach auch nicht mehr so viel präsent sein konnten und überall sein konnten, dass wir das auch fühlen, wie es unserem Betrieb geht und den Menschen in unserem Betrieb geht.
Und das fühlen unter Umständen dann auch deine Gäste. Ach
Ich
so,
denke
oder?
schon, ich denke schon. Und der Gast zahlt unsere Gehälter. Das sagt, wir sind, es leben ja doch in, jetzt habe ich plus minus 40, 50 Mitarbeiter. Und davon leben ja, sage ich mal, 40, 50 Familien von diesem Wirtschaftsunternehmen. Und jeder Mensch, der dort arbeitet, ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wenn er seine Arbeit nicht gut macht, das ist auch leicht zu verstehen, dann kommt dann ist Sand im Getriebe.
Ich fand den Spruch cool, oder den Satz von dir, dem Bauer seine Augen sind der beste Dünger.
Ja, genau.
Vielleicht da anschließend, woran unterscheidest du oder woran erkennst du, ich sage jetzt eine gute Fachkraft, also einen guten Servicemitarbeiter, einen guten Küchenmitarbeiter, und woran unterscheidet sich der von einer guten Führungskraft? Also woran erkennst du, der ist gut in der Küche oder der ist gut in seinem Fach und der eignet sich dann tatsächlich für eine, also mal, dass er dann quasi auch eine Verantwortung innerhalb seines Postens oder innerhalb des Restaurants bekommt. Also wo sind da deine Augen quasi als
Weißt du was? Diese Frage beantworte ich damit, dass ich es gar nicht definieren kann, weil ich schon so oft daneben gegriffen habe. Was ich daraus gelernt habe, und das ist auch immer das Wichtigste, dass man aus Fehlern lernt, dass man sich auch Hilfe holt, wenn man nicht weiß, was man jetzt in dieser Situation machen soll. Aber wir haben da ehrlicherweise schon auch immer wieder Fehler gemacht, weil ein guter Kellner ist kein guter Restaurantleiter. Der kann ja, das mussten wir wirklich schmerzlichst erfahren. Und da hängt dann schon auch echt viel dran, wenn man hier die falschen Entscheidungen trifft. Und viele Menschen, die haben es drin, aber nicht drauf. Es ist total,
Wow.
ein Fehler war natürlich, dass wir oft zu junge Menschen zu viel Verantwortung zugemutet haben, die dann mit der Macht nicht umgehen konnten und die Macht, die sie dann über andere hatten, missbraucht haben. Und ich denke, wenn du eine gute Führungskraft bist, musst du sehr bescheiden sein, sehr. Also die besseren Führungskräfte sind immer die bescheideneren Leute. Die Leisen sind die besseren Führungskräfte, denke ich. Und sie dürfen auch nicht zu jung sein. Ja,
Wow.
aber wie gesagt, da haben wir schon oft auch unser Lehrgeld auf gut Deutsch. Und wir haben ehrlicherweise auch nicht so viele Führungskräfte, weil wir glauben, dass wir erstens einmal das flache Hierarchien besser sind, dass Teams in flachen Hierarchien besser funktionieren und dass halt auch jeder sehr eine gewisse Standard machen können muss und man macht sich dann auch nicht von zu vielen Häuptlingen abhängig. Also wir konzentrieren uns eher auf die Indianer als auf die Häuptlinge.
Wow, auch wieder ein
Ich
sehr
konnte diese
cooler
Frage
Start.
beantworten, aber es ist eine sehr schwierige, ganz ehrlich.
Ja, ich wollte gerade fragen nach den Grundsätzen, wie du deine Mitarbeiter führst. Vielleicht ist ein Grundsatz Vertrauen, obwohl oder trotzdem zu haben. Gerade im Hinblick von, wenn man
Das ist
Menschen
von
vertraut.
mir. Ja, also wie gesagt, wollen ist die wichtigste Voraussetzung und mal so viel Wasser der Bach schon runtergeronnen ist. Ich muss die Menschen immer sehen. Ich führe jedes Vorstellungsgespräch persönlich und ich sehe sofort, ich sehe es einfach am Händedruck, am Grüß Gott, am in die Augen schauen, ob ja oder nein. Manchmal denke ich mir, boah, ich bin fertig und dann muss ich mich höflicherweise zwingen, Oder ich würde oft am liebsten gleich sagen, du bist die Katze. Also ich habe dann auch schon ein paar, wo wir heute noch Schmäh führen, wo ich die Leute gar keinen Probetag machen lasse, weil ich einfach weiß, die passen. Ja. Die passen. Also da habe ich schon wirklich vom Bauch, so Bauchentscheidungen haben wir ein paar ganz, ganz, ganz tolle Menschen in unseren Teams, die uns auch schon lange begleiten. Ja. Und wir haben auch ja, Leute, die uns halt auch junge Leute, die uns schon 10, 12, 15 Jahre begleiten. Also das ist ja auch in der heutigen Zeit, glaube ich, ja, sehr, sehr schön. Lehrlinge, die zurückkommen, das ist schon, ja, auf das sind wir schon sehr stolz.
Wow, cool. Da macht
Ja.
ihr sehr viel richtig.
Nicht alles, aber manche Dinge vielleicht schon, wenn wir hingeschaut haben, wo wir weggeschaut haben vorher.
Ah ja, ah ja. Also so, man kann nicht alles wissen oder es gibt Sachen, die man gar nicht weiß, dass man sie gar nicht weiß. So
Ja,
unknown
also
unknown.
man muss schon auch sich immer wieder Fehler eingestehen. Also tut weh, tut schon weh, aber hilft nicht, ne?
Ja,
Wenn es sich
vielleicht, vielleicht.
falsch anfühlt, man verlernt so ein bisschen auf sein Gefühl zu hören und das ist halt, das darf man halt nicht ausklammern.
Gut, in Zeiten von also wichtige Schlagworte wie also Einkaufsoptimierung, Warenansatz, Kalkulation, Warenkörbe, Ausschreibungen, ist natürlich schon fast der Hang dazu, das Gefühl zu verlieren, weil man am Computer eh alles dann am Dashboard hat.
Ja, es ist schon,
Provokant gesagt.
ja, also wir haben das halt schon alles ausgelagert. Wir haben ein paar, den ganzen Betrieb digitalisiert, haben von, ich glaube, 13 Leuten in der Verwaltung auf 3, 4 downgesized, als wir die 4 Betriebe noch hatten. Also wir haben wirklich optimiert, wo es nur geht, um uns auf das Wichtigste, nämlich den Faktor Mensch, zu konzentrieren. Und das wollte ich eben vorher noch sagen, wenn wir Bewerbung, Jobs ausschreiben, kriegt jeder, wirklich jeder eine Antwort, weil ich finde, jeder Mensch, der sich bewirbt, verdient auch eine höfliche Zu- oder Absage. Und es ist halt Wahnsinn, es hat sich einfach auch so viel verändert, weil du einfach so viel Zeit dafür aufwendest. Aber am Ende des Tages ist es notwendig und macht sich natürlich auch, schlägt sich natürlich auch im Erfolg nieder, ne?
Das heißt, Recruiting ist eine neue, ganz neue,
Ist
eine ganz neue
Chefsache,
Aufgabe, oder?
ist nicht bei uns, ja, ist Chefsache, also das gebe ich nicht aus der Hand und ich gebe auch die Dienstpläne kaum aus
Okay.
der Hand. Also für die Alm macht es mein Mann, weil er eben der operativ die Alm auch führt und auch im Gragras sehr viel operativ. Aber die Dienstpläne mache ich, weil erstens ist sehr viel Geld begraben in der Personaleinteilung und man spürt die Mitarbeiter einfach auch. Ich habe da Zahnarzttermin, ich habe da das, sie kommen natürlich mit Wünschen zu dir und du blickst einfach auch auf den Menschen hinter dem Mitarbeiter und das ist für mich auch eine Angelegenheit, die ich nicht aus der Hand geben mag. Es ist viel
Wow.
Kopfweh, viel Planungsarbeit, aber ja, und das ist ihnen auch, das haben sie auch, weil wir natürlich auch Mitarbeitergespräche gerade machen und auch im Team sind wir da auch sehr offen, dass die Mitarbeiter ihre Wünsche und ihre Kritik an uns auch äußern dürfen. Dem muss man auch Raum geben, auch wenn es ungemütlich ist. Und da kam auch der Wunsch, dass sie einfach auch uns spüren wollen. Ja. Geht sich nicht immer so
Das ist
aus, wie
wahr.
man das gerne will, weil halt der Verwaltungsapparat unfassbar ist. Das können sich Mitarbeiter in der Operative gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Aber ja, das ist
Wow.
halt der Vorteil als Chef. Da kann man es liegen lassen, da hat man keinen Übersicht. Manchmal muss man dann halt wieder
Da
die
muss man
Berge
in der Nacht
ausklappen,
arbeiten.
ja.
Genau.
Da muss man deswegen sagen, man braucht auch immer wieder Berater und Coaches und Ding. Und sage ich halt eben auch immer, das ist der gekaufte Arschtritt, wenn ich das hier sagen darf.
Ja, ich sehe gut, wenn man den zulässt. Ich finde vielleicht auch so eine Perspektive von mir Wirklich, also ich finde das so schlüssig, was du erzählst. Gerade dieses Neuerfinden, dieses ehrliche Feedback geben, bekommen, auch für Fehler dastehen, das sind, glaube ich, so Faktoren, die auch extrem viel bei den Mitarbeitern sehr viel wie soll ich sagen, Respekt vielleicht erzeugt oder auch signalisiert, wir entwickeln uns weiter, das ist nicht immer einfach, aber wir sind die Ersten, die dafür auch gerade stehen für eine Entwicklung oder für einen Fehler oder für den notwendigen Schritt. Und das macht einfach so, also es klingt sehr, sehr schlüssig auf jeden
Ja,
Fall
das ist
und
auch
wow.
interessant, was du da gerade sagst, eben wenn du es so zusammenfasst. Das war, wenn die unsere Betriebe renovieren, das war mir auch im Gragra wichtig. Das war halt typisch aus den 80ern mit diesen Wandplakaten. Und meine Mama hat gesagt, ja, und das kannst du weggeben, weil das war schon immer so, das war schon immer so. Aber kein Veranstalter, letztens habe ich irgendwann einmal gesehen, ein Schild mit einer Katzenpension-Werbung. Und habe gesagt, das geht nicht mehr. Das ist, wer ja nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und du musst halt auch, das war mir damals wichtig, weil da war irgendein Mädel da, die dann, der dann gesagt, da arbeiten ja lauter alte Leute. Und es war einfach auch der Ort und auch das Team nicht so attraktiv, und du musst halt schon auch einen Ort schaffen, an dem Menschen Lust haben zu arbeiten, nicht nur Lust haben hinzukommen. Du musst gutes Arbeitsgerät haben. Wir haben jetzt gerade auch Dinge, die der Gast gar nicht sieht. Es ist ganz furchtbar, wenn immer irgendwas aus ist, wenn die kein gescheites Material haben, wenn die Arbeit nicht gut von der Hand geht, wenn's das schimpfst, das nicht putzen, und dann haben's kein ordentliches Putzmaterial. Also einfach, es muss einfach auch der Arbeitsplatz ein sehr sorgsam gehegter, gepflegter sein. Weißt du, du musst ja jeden Tag an diesen Ort gehen, und darauf musst du Lust haben, dorthin zu gehen. Ich weiß noch, in Schloss Fuschl haben sie uns auch, wir haben keine Lohnerhöhung gekriegt in der Hotellerie, wir haben eine neue Visitenkarten gekriegt. Und ich weiß noch, wie stolz ich war, damals dort zu arbeiten. Mit welcher Freude es mich erfüllt hat, wenn mich jemand gefragt hat, wo arbeitest du? Und das ist auch wichtig zu erzeugen. Und das glaube ich schon, dass die Leute gern für uns arbeiten. Das wage ich zu behaupten.
Ja, das ist, weil du vorher mit Geber und Nehmer quasi deine fünf, deine, wie war das,
Five
deine
und die
fünf, nicht,
Bad Five, ja,
ja, die
okay.
Bad Fives, genau, ja, da war ja quasi Geber und Nehmer. Also wenn man so quasi Geber ist, dann bedeutet das natürlich nicht nur Gastgeber, sondern auch Arbeitsplatzgeber,
Ja.
sich dessen Verantwortung auch bewusst zu sein. Wow. Also also ist wirklich faszinierend, wie sehr das Thema der Erfahrung da mitspielt, natürlich auch. Und wie vorwärtsgewandt es trotzdem ist, also Wandplakate runternehmen oder auch die Perspektive, das ist aber kein schöner, also kein, also da arbeiten, also da gehen ja nur junge, na, wie war das? Da gehen ja nur alte Leute hier bei euch essen, von dieser Mitarbeiterin, von der Jungen. Auch sich das einzugestehen, dieses Feedback, ist ja auch
Ja, wir
schön.
sind da auch gerade in der Geschichte, in der Findung auch mit unserer Kreativagentur. Da hat die Kreative, also die uns das ganze Corporate Identity gemacht hat, hat dann gesagt, du, sie gesessen mit ihrem MacBook, hat sie gesagt, du, im Internet steht, das ist ein Studentenlokal. Sag ich, ja. Und dann sagt sie, ja, aber ich sehe keine Studenten. Sage ich, ja, die sind immer nur da. Die kommen halt mittlerweile mit ihren Kindern, und das macht uns unheimlich stolz. Und wir haben uns halt schon echt bemüht, dass wir die 80er mit Schmäh mitnehmen, dass wir es übersetzen, dass sich der in den 80ern da war, wiederfindet, und dass der Junge es trotzdem versteht und cool findet. Und das ist ganz, ganz viel Arbeit gewesen, aber es war worth it. Ja, man muss da schon reingehen. Und wie gesagt, man darf einem Betrieb nicht das Herz rausreißen, aber man muss ihn natürlich der Zeit anpassen.
Das heißt, das Gute von damals quasi mitnehmen oder den
Genau.
Sinn von damals mitzunehmen und dann in die neue Zeit mit zu
Und dann doch
übertragen.
einem gewissen Grundgedanken treu bleiben.
Darf ich fragen, weil du hast jetzt erwähnt von Kreativagentur, Unternehmensberatung, Coach.
Ja.
Denkst du, wie schwierig ist es für einen selbstständigen Unternehmer, der das alles aufgebaut hat, sich von Fremden quasi oder von Dritten, von äußeren Personen da in sein Lebenswerk unter Anführungszeichen reinreden zu lassen? Also wie schwierig glaubst du, ist es für einen Gastronomen, Hotelier, es das quasi auch anzunehmen, was von außen quasi da mit gutem Willen auch hineinkommt, als
Ja,
Tipps oder als
ich glaube, dass man heutzutage einfach nicht mehr, zum einen einmal nicht mehr so führt wie früher. Das, was früher geschrien, also ich sage auch, bei uns wird nicht geschrien. Bei uns, wer bei uns schreit, hat bei uns nichts verloren, ganz klar. Also die Küchenchefs, wo die Töpfe geflogen sind, das habe ich auch noch sehr bitter erlebt. Ich finde einfach, Aggression lähmt die Intelligenz. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Und somit hat sich viel halt verändert. Und wer heute, es gibt natürlich auch sehr, in allen Branchen, glaube ich, sehr, sehr viele in meiner Branche, selbstgefällige Leute, die halt gar nicht bereit wären. Aber die tun es dann eh nicht. Und ich glaube, wenn der Erfolg ausbleibt, dann musst du was tun. Oder wie mein Küchenchef hat halt immer auch so einfache, tolle, großartige, bezeichnende Worte, wo er letztens auch wieder gesagt hat, naja, den hat die Zeit überholt. Und es ist so, wenn du da nicht mitgehst und mittust und hinschaust, dann bist du eh in den Mühlen, dann zerwurzelst du eh. Also viele haben, glaube ich, gar keine Chance, als da wirklich auch sich Fehler einzugestehen. Und wenn's nicht so weit sind, dann ist es eher eine Sache. Und was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Und es ist natürlich auch eine Frage der Bereitschaft, da sich Fehler einzugestehen. Das ist nicht leicht, aber ich mache das bei meinen Kindern heute schon, weil wenn sie es lernen, dass sie aus Fehlern lernen und wachsen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und als ein Kleiner tut es nicht so weh wie als ein Großer, ne? Also.
Das führt mich auch gleich zur letzten Frage für heute zumindest, weil ich fand, das Gespräch hat extrem viel Input und unglaublich viel Erfahrung und Wert auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das unsere Zuseher oder die Personen, die das dann aus unserer Branche auch wirklich verstehen können und wollen, dass da sehr viel drinnen liegt, was man wirklich auch jeden Tag mitnehmen kann für sich selber. Dafür auf jeden Fall großes Danke. Und wenn du gerade von deinen Kindern gesprochen hast, Jenny, was würdest du denn gerne jungen Talenten, die gerade ihre Lehre fertig gemacht haben oder die quasi ja so quasi sich gerade richtig so in das Thema Gastronomie, ob jetzt Koch, Service, wo auch immer, sich da hinein arbeiten. Was würdest du denen auf ihren Karriereweg gerne mitgeben wollen, damit sie selber auch quasi glücklich werden in der Branche und auch vorwärts kommen in der Branche?
Ich würde Ihnen raten, schaut euch viel an, taucht aber auch ein bisschen schwierigere Zeiten durch, weil wenn man einen Lebenslauf vor sich hat, wo nur Jobhopping betrieben wird, weil Arbeitgeber schauen sich die Lebensläufe und die Stationen schon sehr genau an, überlegt euch die Stationen, schaut euch an, auch ob die Betriebe zu euren Vorstellungen passen. Es ist nicht nur ein Job, es ist schon auch etwas, das dich ausmacht und zu dir passen muss, ein Job in der Gastro. Sucht euch Vorbilder, schämt euch nicht zu fragen. Also wie ich jung angefangen habe, ich habe beinhart Gastronomen, zu denen ich aufschaue, die ich nicht gekannt hatte, angerufen und Kontakt hergestellt und gefragt, wie sie tun. Und so haben sich auch sehr schöne Freundschaften ergeben, aber ich habe mich einfach auch nicht geschämt, die Erfolgreichen zu fragen, mir auch wirklich Vorbilder zu suchen, und da ist ein bisschen eine Hemmschwelle da, aber das hat mir schon sehr viel gebracht. Und ich schaut euch was an. Ich sage das auch zu meinen Leuten, wenn ihr euch verändern wollt, ich bin nicht böse, ich bin so gut vernetzt, ich checke euch Jobs, ich habe schon Leute nach Amerika vermittelt, zu Kollegen vermittelt, wenn wir oft, ich bin auch immer so, mich rufen oft viele bekannte Gastronomen auch an und sagt, Jenny, hast du dort, wenn hast du da bin. Oder wenn ihr dann manchmal bei ein paar Bewerbungen nicht genug Plätze für die guten Kandidaten hat, empfehle ich sie auch Kollegen weiter, weil die Leute oft gar nicht wissen, was ein guter Betrieb bedeutet. Und wenn ich einen tollen Menschen da habe, dann empfehle ich den auch sehr, sehr oft weiter, weil die Kammer holt ja immer wieder ein. Wenn du was Gutes tust, kriegst du was Gutes zurück. Und ich helfe auch gern Menschen. Ja. Also hört auf euch, sucht euch Vorbilder, schaut euch viel an, glaubt an euch und hört auf euer Herz und auf euren Bauch. Wie hat da mal ein sehr cooler Hoteldirektor bei einem Führung gesagt, der hat gesagt, ein Holländer mit seinem lieben Akzent, hat gesagt, wir gehen mit unserem Konzept auf die Herz und nicht auf den Kopf, weil die Herz ist näher bei der Brieftasche. Es gibt ja auch irgendwo alles in einem gesunden Kreislauf zusammenführen.
Voll Gas cool, ja. Das ist ein fantastischer Schlusssatz. Den mag ich so stehen lassen. Jenny, ich danke dir viel, vielmals. Für deine Erfahrungen, die du geteilt hast mit uns.
Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören. Ich habe mir zuerst gedacht, na, was werde ich denn da schon groß beitragen können? Es war mir eine große Ehre. Und ja, ich bedanke mich auch bei den Leuten, die da jetzt dem Gespräch Gehör geschenkt haben. Mhm. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen.
Voll. Genau. Und in dem Sinne sage ich danke auch auf jeden Fall für das Zusehen, Zuhören bei uns. Und ja, wenn du auch findest, dass mehr über das Thema Mitarbeiterführung in Gastronomie und Hotellerie gesprochen werden sollte, ja, dann gib mir einen Daumen hoch oder meine Kinder machen, glaube ich, so ein Herzchen. Schreib mir in die Kommentare hinein, was dir am Thema Leadership in der Gastronomie besonders wichtig ist, was deine Erfahrungen sind dazu. Und ja, wenn du das wirklich cool findest, was wir hier machen, dann teile doch diesen Beitrag mit deinem Netzwerk, dass einfach das Thema Mitarbeiterführung noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. In dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wie immer, jeden Montag neue Podcast-Folge im Leaders Club. Ciao und Servus.